Du hörst Hip-Hop lebt, der 360-Grad-Kultur-Podcast mit mir, Julia Gröschel. Selina Parfumi war in der Schweiz fester Bestandteil der Hip-Hop-Kulturszene und als Radiomoderatorin und Veranstalterin nicht wegzudenken. Nach ihrem Job bei Viva Zürich wechselte sie ihren Wohnort und fing bei MTV Berlin an, wo sie nebenberuflich begann, Hip-Hop-Künstler zu managen, als auch Menschen weiter zu connecten. Nach über 10 Jahren beschloss sie aber schließlich, sich von der Musikindustrie zu distanzieren. Selina arbeitet am liebsten im Hintergrund, daher freut es mich umso mehr, dass wir heute über die Zusammenarbeit mit Rappern und deren Kennenlerngeschichten sprechen, ihren Exit aus der Musikindustrie thematisieren, als auch witzige Anekdoten aus 15 Jahren Musikszene teilen. Sie erzählt über ihre enge Freundschaft mit Mel Beats, legendäre Geschichten aus der Marianenstraße 22 und den Zusammenhang von Raclette-Käse und Hip-Hop-Partys. Viel Spaß! Hallo an alle treuen und auch neuen Hörer und Hörerinnen. Ich bin gestern tatsächlich mal durch die Statistiken gegangen, von wo mir überall die Leute zuhören. Und da waren sogar vereinzelt Leute aus Argentinien und England dabei. Also Hip-Hop lebt, goes international, sage ich mal. Jetzt sind wir aber erstmal wieder in meinem mittlerweile schon irgendwie zweiten Wohnzimmer. Und mir gegenüber sitzt meine wundervolle und langjährige Freundin Selina Parfumi. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf. Es ist sehr, sehr aufregend und ich bin, ja, ich freue mich, hier zu sein.
Yeah. Weißt du, was mich ehrlich überrascht hat an deiner Reaktion, als ich dich gefragt habe, ob du Bock hast auf die Aufnahme hier? Dass du dich geehrt gefühlt hast. Weil für mich war das so zu 100% klar, dass ich dich hier dabei haben möchte, weil du mit Abstand immer die allerbesten Hintergrundgeschichten am Start hast über Gott und die Welt. Daher muss eher ich mich geehrt fühlen, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mit mir zu quasseln.
Ja, also interessant, dass du das so siehst. Ich freue mich natürlich, aber ich fühle mich nach wie vor geehrt, weil ich jetzt per se nicht die Person bin, die normalerweise vor dem Mikrofon steht, beziehungsweise hinter dem Mikrofon, obwohl ich damit ja auch meine Erfahrung gemacht habe. Trotzdem, ja, ich finde dein Projekt super. Ich finde generell super, was du machst. Wie du schon gesagt hast, wir kennen uns ja schon eine Weile und unsere Wege haben sich gekreuzt und ich glaube, das ist auch kein Zufall gewesen. Und deshalb ist es schön, dass wir jetzt 2023 hier sitzen und sprechen.
Mega. Dann genug Lobhudelei für den Anfang. Wir starten mit dem Format, was ich habe. Und zwar deine Frage an meinen nächsten Gast. Und der liebe DOS9 hat in der letzten Folge sogar 2 Fragen für dich dagelassen. Die eine war vielleicht so ein bisschen im Scherz gemeint, aber wir stellen sie trotzdem, weil hier wird nichts unterschlagen. Deswegen fangen wir direkt mit der an. Und zwar, was hältst du denn von DOS9?
Ja, gute Frage. Ich bin dann tatsächlich ein bisschen über die Bücher gegangen. Natürlich hatte ich mir das ein oder andere von ihm schon mal angehört. Ja, was halte ich von ihm? Hat auf jeden Fall was mich auf jeden Fall catchen könnte. Ich werde das ein bisschen weiter im Auge behalten.
Geil. Das finde ich, guck mal. Vielleicht hat er dann DOS9 einen neuen Fan gewonnen. Das wäre richtig geil. Und dann die zweite Frage, da gucke ich ein bisschen zur Seite und muss ablesen, weil da möchte ich nichts falsch vorlesen. Ich habe sie dir vorab gegeben, weil ich finde, das ist eine schöne, große, wichtige Frage, die man aber nicht so einfach aus dem Arm schüttelt. So. Deswegen lese ich sie jetzt mal vor. Was ist deiner Meinung nach an Hip-Hop heute besser und was ist schlechter in Bezug auf die Entwicklung, als du angefangen hast, dich damit zu beschäftigen?
Auch Big Up für die Frage. Könnte irgendwie von mir sein, so. Gleichzeitig muss ich sagen, dass ich sie nicht so wirklich eindeutig beantworten kann. Ich habe mir tatsächlich ein bisschen Gedanken gemacht darüber. Ist schon, ich glaube, damit könnte man so eine einstündige Diskussion auf jeden Fall eröffnen.
Na, wie gut, dass wir die jetzt haben.
Genau, wir werden jetzt nur über diese Frage sprechen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das so per se nicht einfach beantworten. Mhm. So à la früher war alles besser, da bin ich einfach nicht der Typ dazu. Was ist jetzt besser als damals? Ich glaube tatsächlich ganz einfach, dass man mehr die Möglichkeit hat und mehr Zugang hat zu diversen Medien. Das sehe ich tatsächlich als Pluspunkt. Weil jetzt ganz ehrlich, früher, also zum Beispiel auch als ich noch beim Radio gearbeitet habe, da gab es gar keine Möglichkeit, das zu promoten. Mhm. Man hat beim Radio gearbeitet, man hat irgendwie eine Hip-Hop-Sendung produziert, aber über was für Kanäle hat man das dann kommuniziert? Man hat halt seinen Freunden Bescheid gesagt, hey Leute, am Samstag kommt meine Sendung. Aber ich glaube, jetzt hat man viel mehr die Möglichkeit, durch Social Media, durch diverse Kanäle sich selber zu promoten. Und das finde ich ehrlich gesagt per se nicht schlecht. Also ich finde es eigentlich gut.
Und wie findest du in Bezug auf die Musikalität, also Hip-Hop-Kultur und die Qualität der Mucke im Vergleich, wo du halt auch beim Radio warst in der Schweiz, zu jetzt, wo du eigentlich nur noch Hip-Hop konsumierst von außen?
Hat dann natürlich vielleicht auch zum Teil ein Ausmaß angenommen, wo die Qualität ein bisschen in den Hintergrund rückt und andere Komponenten wichtiger geworden sind, um das mal
zum Beispiel
so. Ich glaube, es ist wichtig geworden, was man darstellt und wen man so wirklich sein, wer man wichtig, sein möchte. Und man kann sich selber promoten auf Insta und dadurch ist es vielleicht dann so, dass nicht mehr so viel Wert wirklich auf die Musik gelegt wird. Sondern man droppt dann einfach mal was und dann auf ist
schnell.
Gut. Genau. So ein bisschen, dieses Übernacht zum Erfolg.
Mhm. Das wünschen sich ja die meisten.
Ja.
Ne? Und denken, es ist so einfach mit einem TikTok-Hit irgendwie. Hast du das Gefühl, dass dieses etwas darstellen zu müssen oder auch zu wollen, dass das nicht nur bei den Künstlern und Künstlerinnen ist, die im Vordergrund stehen, sondern auch in der Industrie selber sich verändert hat, weil du ja weit vor mir auch in der Industrie schon gearbeitet hast und eben auch in einem anderen Land. Wie ist da so dein Eindruck von den Menschen, die dahinter sind, die gar nicht für die Öffentlichkeit, sag ich mal, gemacht sind?
Ich glaube, das hat sich nicht verändert. Ich glaube, die meisten Leute, gerade auch im Background, wollen sich trotzdem irgendwie schon auch ein bisschen...
Auch brüsten, ne?
Damit, ja, was sie auf jeden machen. Fall. Mhm. Und es geht, glaube ich, in den wenigsten Fällen jetzt wirklich nur aus eben Liebe zum Spiel oder wirklich Leidenschaft, sondern schon darum, hey, ich bin mit dem und dem am Start, wir haben das und das gemacht und wir sind krass. Obwohl es halt auch ein paar Leute gibt, die wirklich krass sind.
Mhm. Absolut. Das ist schön, weil Tamara Gütschlü in meiner zweiten Folge auch das gesagt hat, dass sie so kurz bevor sie ein Burnout hatte, beziehungsweise ihre rheumatische Erkrankung, sie dann nicht mehr zum Arbeiten gelassen hat sozusagen, da ging es halt auch darum, dass sie sich auch cool gefühlt hat, dass sie jetzt mit bestimmten Künstlern und der Manager hat die Nummer von mir und dann rufen die mich an und auf entspannt und so, ne, und auf Bro, dass sie sich da halt auch krass viel Selbstwert von gezogen hat, ne? Hast du das Gefühl, dass das bei vielen Leuten, die du kennengelernt hast, dass das auch so ist, so, yo, ich hänge mit denen, dass sie halt nach außen, sei es auf Insta oder auch einfach im normalen Leben bei Kollegen und Kolleginnen etwas höher im Ansehen sind, sozusagen?
Ja, ich denke schon. Mhm. Ich glaube, das spielt auf jeden Fall mit, ob jetzt bewusst oder nicht bewusst, je nachdem, an welchem Punkt man ist, spielt das eine Rolle. So, man definiert sich durch die Leute, mit denen man irgendwie zusammenarbeitet, mit denen man rumhängt. Und das ist bestimmt ein Punkt, der auch auf jeden Fall bei mir selber auf eine Art und Weise mitgespielt hat. Im Sinne von, worüber definiere ich mich, ne? Und was habe ich so für einen Stellenwert auch?
Warum bist du damals in die Musikindustrie gegangen?
Ich habe mir die Frage echt auch schon oft gestellt. Ich sag dir wirklich ganz ehrlich, ich war ja so 14, 15 und bin schon ein bisschen früher auch durch meinen großen Bruder mit Hip-Hop in Berührung gekommen. Der hat halt so, hat Breakdance gemacht und durch französischen Hip-Hop dann so durch ihn da reingekommen. Und ich wollte dann unbedingt auch so Events machen, also war noch so früher so im Jugendhaus und dann habe ich da so angefangen Events zu veranstalten mit meinem damaligen besten Freund und irgendwann kam der Leiter vom Jugendtreff und meinte, hey, habt ihr nicht Bock, weil mein bester Freund hat dann so quasi aufgelegt, also mit CDs, ne? Und ich habe so ein bisschen gehostet und dann meinte der Markus damals so, hey Selina, geh doch mal zu dem und dem Radio, das war so ein regionaler Radiosender, wo man eigentlich, das war voll, also nicht kommerziell, da konnte eigentlich jeder mal hin und gucken.
Ach, du hast am Mikrofon richtig gehostet, ich dachte, du warst so Veranstalterin.
Nee, ich habe auch tatsächlich das im Jugendtreff damals.
Ja, ja,
noch,
aber so, egal. Ne? Aber ja, ich meine, ich hätte mich das nicht getraut mit 14, 15.
Ja, ich hatte damals noch ziemlich viel Mut, glaube ich. Es war einfach so, man war so in seiner Zone und hatte irgendwie einfach Spaß.
Heck,
so, ne?
Ist mega geil.
Ja, war echt eine funny Zeit. Und dann meinte halt eben dieser Typ, geh da hin zu diesem Radiosender, Kanal K hieß der, gibt's auch jetzt immer noch, ist in der Kultur so sehr verankert. Und ja, dann bin ich da hin und habe dann an so einem Workshop teilgenommen. Und dann haben die bei diesem Workshop doch gesagt, so, wer hat Bock auf eine Radiosendung und wir konnten dann direkt 3 Tage später so anfangen und waren dann wow. so 3 Tage später in einem Radiostudio, eigentlich so wie hier dieses Setup. Mhm. Man weiß aber nicht, was man mit den ganzen Knöpfen macht, so, ne? Und ich war damals noch.
Wissen wir auch nicht.
Ich war damals noch so mit 2 Girls und wir waren, es war einfach chaotisch. Unsere erste Radiosendung ging tatsächlich ums Thema Handy, ob man Handy pro oder contra, so. Also, ist schon eine Weile her.
Und wie war eure Meinung, eure kollektive Meinung zu
dritt? Wir waren natürlich absolut anti und dann war ein Gast, den wir dann hatten, der dann dafür war. So, und da hat das eigentlich alles angefangen. Dann habe ich mit den Mädels 2, 3 Sendungen noch gemacht. Mhm. Dann habe ich so gemerkt, nee, ich möchte eigentlich mich wirklich so Hip-Hop widmen, der Musik, der Kultur. Und dann habe ich das eigentlich so aufgezogen und habe dann nach und nach alle relevanten Schweizer Rapper bei mir in die Sendung eingeladen. Und aufgrund von dieser Sendung haben dann auch ein paar Mixtape-Reihen angefangen. Und ja, habe auch viel Künstler interviewt, aber auch natürlich dann außerhalb dieser Schweiz-Rap-Bubble. Auch internationale Künstler. Und ich war oft dabei, wenn wir Live-Übertragungen gemacht haben. Mhm. Also wir sind da mit unserem Bus zu einer Location, haben dort Konzerte live übertragen und live gestreamt, einmal 6, 7 Stunden lang.
Mega geil, machen die das immer noch?
Das war cool, ja, die machen das immer noch. Cool. Es sind natürlich, sind meistens eher so ein bisschen nischige Artists, aber es war spannend. Also diese ganze Zeit hat echt Spaß gemacht, ja.
Aber war das dann dein richtiger Job oder war das dann auch noch ein Hobby?
Ich habe das eigentlich Vollzeit neben meiner damals noch Schule und dann Ausbildung, immer nebenbei habe ich das gemacht. Ich habe das aber auch immer so genutzt, um irgendwie wegzukommen, weißt du? Es war dann so meine eigene Welt und ich habe mich da total wohlgefühlt und konnte da aufblühen. So, ja.
Ich finde das total schön, wenn man sowas hat, was, wo man so dazugehört, weißt du, und auch dazugehören will und dann so diesen Drive hat und so, okay, ich mach das jetzt immer nach der Schule und neben der Ausbildung, ist ja auch krasser Hustle so, ne, dass man die Zeit und den Willen muss man ja auch erstmal haben. Und viele haben ja dann nicht den krassen Wunsch, das so zu machen und deswegen machen sie es einfach nicht und wünschen sich aber, dass sie dann Radiomoderator irgendwie wären oder irgendwas anderes Krasses. Und dann denke ich, ja, put in the work, so, und dann siehst du halt auch, was passiert, so. Also vom Träumen und von Instagram-Reels gucken passiert halt irgendwie auch nichts.
Absolut, ja, auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Also ich habe da wirklich sehr viel Zeit und Energie reingesteckt und bin auch super dankbar für diese Zeit, weil das hat mir auch viele, ich denke mal, Türen geöffnet. Mhm. Das hat mir Kontakte zu Leuten, auch Freundschaften so beschert, die ich auf jeden Fall nicht missen möchte.
Mhm. Inwiefern ist denn die Szene in der Schweiz, unabhängig davon, dass sie viel kleiner ist, anders als die deutsche? Weil wir kommen gleich auch noch, dass du ja bei Viva Zürich warst und dann bei MTV Berlin, was ja dann auch so deine Umzugsphase war. Inwiefern ist die Szene denn anders?
Schweizer sind ja eher ein bisschen zurückhaltender, würde ich jetzt mal sagen. Und immer so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Ich glaube, das ist so der wesentliche Unterschied. Die sind nicht so direkt straight up, sondern einfach alles bisschen einen Schritt zurück und aber auch gleichzeitig, die stellen ihr Licht immer unter den Scheffel, finde ich.
Machst du so, das auch?
Das habe ich auf jeden Fall auch lange Zeit meines Lebens gemacht und mich auch immer mit der Frage auseinandergesetzt, warum. Aber ich kann das so auch mit Abstand wieder so ein bisschen beobachten und die Schweizer Rapper oder Rapperinnen auch, da war das eher immer so, dass man sagte, man macht das nebenbei. Es hat niemand auf volle Karte gesetzt. In der Schweiz ist immer so, ne, also ich mache das jetzt ganz generell, aber ich glaube, ich darf das sagen, weil ich ja wirklich Schweizerin bin. Man hat diesen 9-to-5-Job immer irgendwas, egal, also da ist irgendwas mit Büro, irgendwas, vielleicht aber auch mit Medien, vielleicht Bäckerei, irgendwas, Elektromonteur, aber in der Freizeit oder am Wochenende ist man dann quasi noch Artist. Mhm. Es gibt ganz wenige Künstler, die auch wirklich davon leben können. Natürlich, man hat einen anderen Lebensstandard in der Schweiz, das kommt natürlich dazu. Kann aber auch sein, dass es tatsächlich auch einfach eine Frage des Mindsets ist, ne? Zu sagen, ich bin wirklich Künstler und das ist meine Kunst. Oder man sagt halt, hey, ich bin halt so 50-50.
Was findest du gesünder? Wenn man alles auf eine Karte setzt oder eher, ne, noch so, wie er auch DOS 9 letztes Mal gesagt hat, er hat halt seinen Job, Und nebenbei macht er halt Kunst.
Ja. Ich finde das auch eine ultra schwierige Frage. Natürlich kann ich das so nicht beurteilen, weil ich keine Künstlerin bin. Ich glaube aber tatsächlich, dass man, ich sage echt oft Mann, ich denke, es macht Sinn, wenn du einfach mal den straighten Weg gehst und es wenigstens probierst, einmal alles auf eine Karte zu setzen. Mhm. Das muss ja jetzt nicht Rockstar-mäßig sein, sondern einfach mit einem konkreten Plan, holst du dir vielleicht auch deine Mentoren, dein Team, was weiß ich, zusammen und dann probierst du es wenigstens, als zu sagen, nee, ich mach das halt nebenbei.
Mhm. Finde ich auch schön. Ich merke auch, dass sich dadurch andere Sachen ergeben, weil dadurch, dass du dir die auch mentale Freiheit einräumst von, okay, ich mache jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr, mache ich jetzt nur das. So all in. Ich habe ein bisschen was gespart oder krieg Geld von irgendwem, ne? Oder es gibt eine Vorschusszahlung, je nachdem, wie professionell man das schon macht, ne? Und man macht jetzt wirklich nur Mucke mit einem Team, dem man vertraut und die auch irgendwie Peile haben von dem, was sie da machen. Dann werden sich Sachen ergeben. Es ist immer so. Und wenn du aber 40 Stunden in einem Job gefangen bist, hast du ja auch gar nicht den Raum, zeitlich so flexibel zu sein, zu sagen, du machst jetzt Content-Produktion oder du gehst jetzt ins Studio oder du fährst irgendwo hin zu einem Interview. Wie willst du das machen, wenn du zum Beispiel, weiß nicht, in der Krankenpflege arbeitest oder so? Geht ja gar nicht. Und deswegen bin ich auch ein großer Fan davon, dass man es zumindest versucht und schaut, wo es einen hinführt, weil es klingt natürlich sehr privilegiert, aber viel mehr als Geld verlieren und ein bisschen Zeit kann man gar nicht, aber man verliert ja gar nichts, indem man es versucht und da, man lernt immer was, ne? Und man nimmt es mit und man wird sich nicht fragen, was wäre, wenn ich es gemacht hätte.
Ja, also ich glaube, man kann auch vielleicht schon noch andere Sachen verlieren. Vielleicht kann man richtig hart strugglen und.
Lass mich doch mal positiv sein. Ihr sagt immer, ich bin zu negativ.
Nee, alles gut. Ich finde das gut.
Zu realistisch.
Was du sagst, ich finde, ein Faktor, der, glaube ich, auch ein bisschen unterschätzt wird, ist, wenn du ja den ganzen Tag von 9 to 5 bist du von einer anderen Gruppe von Menschen umgeben, die natürlich auch ein anderes Mindset haben und gar nicht aus dieser Bubble raus wollen. Du bist aber was anderes auch schwierig und ich denke, das kostet dich auch mehr Energie, als du überhaupt einschätzen kannst oder als dir bewusst ist, als wenn du natürlich von Leuten umgeben bist, die sagen, hey, ich mache auch mein Ding und ich gehe halt, ich hustle, ich gehe einen anderen Weg.
Absolut. Wie war denn der Wechsel von der Schweiz nach Berlin? Wie kam das dazu, dass du den Schritt gefasst hast? Ist ja auch privat eine krasse Veränderung, das Land zu wechseln, auch wenn die Sprache mehr oder weniger die gleiche ist.
Ja, also ich wusste dann schon relativ schnell auch nach meiner Zeit beim Radio, dass ich irgendwie nach Berlin will, weil ich habe mir so gedacht, hier geht's richtig ab, hier spielt die Musik, so. Let's go. Und dann habe ich bei Viva in der Schweiz gearbeitet und dann hat mein damaliger Chef gesagt, hey Selina, geh doch zu MTV nach Berlin, mach dort ein Praktikum, da hast du schon mal einen Fuß drin. Und dann habe ich mir gesagt, okay, mache ich. Es ging auch, wie alle Dinge bei mir, eigentlich immer sehr schnell über Nacht. Also ich bin dann schon am nächsten Tag eigentlich nach Berlin, hatte ein Vorstellungsgespräch und habe dann gesagt, okay, ich komme. Und dann bin ich für ein halbes Jahr ja erstmal nach Berlin. Und habe da auch sehr gute Freunde kennengelernt. Und das hat dann schon so mein Leben verändert. Von da an wusste ich, okay, ich will nach Berlin. Mhm. Dann habe ich aber doch noch mal so, um ganz ehrlich zu sein, 3-4 Jahre gebraucht. Bin dann immer on, off, hin und her. War echt oft in Berlin. Und bin dann auch wieder an diesen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, worauf wartest du eigentlich? So, die Zeit ist halt jetzt. Also kannst auch noch mal 10 Jahre warten. Berlin steht immer noch bestimmt, aber so, ne, du willst es ja. Und dann habe ich relativ radikal dann meinen Job gekündigt, meine Wohnung gekündigt, habe allen gesagt, ich gehe jetzt. Dann habe ich noch eine Abschiedsparty organisiert, die dann aber auch eigentlich so zu einem Kickoff für eine Eventreihe geworden ist. Also geil. Das war, die hieß vom Kreis zum Kiez. Bei uns heißt, also es ist Kiez, Kreis in Zürich. Also zum Beispiel Kreis 4 ist so die Area, wo so ein bisschen, das ist auch das Rotlichtmilieu, aber da ist auch jetzt gerade so die Party-Szene und dann gibt es Kreis 5. Es gibt dazu verschiedene Kreise und da habe ich dann einen DJ aus Berlin eingeladen und habe dann im Gegenzug nachher DJs aus Zürich nach Berlin gebracht. So, und auch Künstler, genau. Und
wie alt warst du da?
Da war ich, also es war ja jetzt vor 11 Jahren, dann war ich ja 27.
Musste auch nicht sagen.
27. War 27, genau. Ja, und dann war das meine Abschiedsparty. Es war mega toll, es war cool. So, wie war ein guter Startschuss. Habe ich vielleicht den Faden verloren für die Antwort? Nee.
Nee, du hast gar nicht den Faden verloren.
Okay. Ja, dann bin ich nach Berlin gezogen. Mhm. Und man muss dazu sagen, so risikofreudig war ich dann doch nicht. Ich hatte keinen Job zu dem Zeitpunkt, aber dann kam mein damaliger Chef um die Ecke von der Schweiz, von so einem Startup E-Commerce. Dann hat er mich angerufen und meinte, Selina, ich gehe auch nach Berlin. Und ich war so, Junge, ich wollte eigentlich nicht mehr diesen Weg gehen, aber um ganz ehrlich zu sein, ohne Job, es wird auch schwierig. So, es war auch Januar, ne? Man hat noch gar keinen Plan, was, wie, wo. War schon ein großes Risiko. Die Miete muss auch bezahlt werden. Dann bin ich da erstmal wieder eingestiegen. Also das war dann eigentlich mein Startschuss dann wieder in Berlin.
Als du bei MTV warst, das war ja dann relativ kurz, wie ich das verstanden habe, oder?
Ja, also das waren insgesamt 7 Monate.
Okay.
Ja.
Was war das für eine Zeit für MTV, wenn man jetzt zurückdenkt? War das kurz vorm Ende oder war das noch, nee, das war kurz vorm Ende, ne?
Das war tatsächlich kurz vorm Ende. Also ich war damals auch für TRL.
Rest in Peace.
TRL war echt, TRL live, Trauer, muss ich sagen. Ey. Cool, das miterlebt zu haben. Mhm. Auch wirklich eine Zeit, wo da waren so Backstreet Boys.
Oh mein Gott, Lebenstraum.
Ey, Mariah Carey war, glaube ich, auch da. Ich weiß gar nicht. Es war wirklich funny.
Waren auch schon Deutschrapper da?
Ich weiß nicht, ob ihr euch in diesem Raum Anwesenden daran erinnern könnt, an den Moment, wo ein.
Da war schon Echo.
Wer hat da wessen? Mit Echo war auch was? Jemand hat das ein Poster zerrissen? Flair? Genau. Ups. Wow, das war actionreich.
Aber was denn für ein Poster? Ich erinnere mich nicht an diese popkulturelle Szene im Fernsehen.
Okay, ich hoffe, ich kriege keine Anrufe danach.
Sollen sie kommen?
Das war TRL live und da hat das war Flair, der dann das Poster von Bushido zerrissen hat.
Ach.
Und daraufhin ging's auch ab. Also danach hat da jemand auch irgendwie das Gebäude gestürmt und das war auf jeden Fall Action.
Deutschrap, ja. Er macht mich immer wieder stolz.
Da war ich auch mal kurz so, okay, das ist Berlin. Ich glaube, ich muss zurück nach Hause. Nee, das war auf jeden Fall, genau, also die Zeit, wo noch. Und ich glaube, so vielleicht ein Jahr später war dann so ein bisschen Shutdown mit diesen Live-Formaten.
Hast du denn diesen interkulturellen Austausch, nenne ich ihn mal, zwischen der Schweiz und Deutschland, Berlin, das hast du dann weitergemacht mit den Partys?
Ja, genau.
Okay, und was ist daraus denn so gewachsen, wenn du dann wieder beim E-Commerce irgendwie angefangen hast mit deinem Schweizer Chef? Was sind da für Kontakte entstanden, die du dann noch, also hast du da nachhaltige Kontakte geknüpft oder waren das wirklich nur so eine Partyreihe, wo du sagst, wir machen hier eine Party und dann tschüss, so, man sieht sich mal wieder oder bist du dann auch wirklich mit den Leuten in Kontakt geblieben?
Nee, ich bin auf jeden Fall mit den Leuten in Kontakt geblieben, auch eigentlich noch bis heute. Ja, also das ist auf jeden Fall was gewachsen ist.
Cool.
Es war dann irgendwann so, ich bin halt eine Zeit lang noch aktiv auch nach Zürich gereist, um die Partyreihe in Zürich zu hosten und habe irgendwann gemerkt, ist vielleicht auch wieder Social Media zu Schulden kommen lassen, kann man sagen, aber es war dann nicht mehr so möglich, das wirklich so zu promoten vor Ort. Und voll oft kommen die Leute ja auch tatsächlich wegen dir. Das hat ja auch einen Zusammenhang. Und das hat irgendwie dann nicht mehr so funktioniert. Und es hat mich dann auch frustriert, so zu sehen, wie das immer mehr abgenommen hat. Und dadurch, dass ich nicht mehr wirklich präsent war, ne, kommt halt dann auch nicht jeder, wenn du dann eine Party schmeißt.
Verstehe ich.
Und das hat dann so ein bisschen abgenommen und ich hatte dann auch nicht mehr wirklich so viel Bock drauf oder nicht mehr wirklich die Muse und hab dann auch ein bisschen drauf gezahlt.
Wie viele Leute kamen so zu den Partys, so zur Hochphase?
Zur Hochphase würde ich sagen so 350 Leute, ja.
Das ist ja schon gar nicht so schlecht.
Nee, das war auf jeden Fall, war ganz gut, ja.
Und dann hast du nebenbei angefangen ja auch Musiker zu managen, ne? Oder beziehungsweise erstmal so zu connecten im Sinne von, wie kann ich dir helfen, bis es dann irgendwie in ein richtiges, in Anführungsstrichen, Management übergegangen ist. Wir hatten im Vorgespräch das Thema, ob wir überhaupt darüber sprechen wollen und dann haben wir uns beide dafür entschieden, weil es einfach eine super schöne Geschichte ist. Eine super schöne Kennenlerngeschichte, die ich halt gerne irgendwie teilen möchte, weil du hast sie mir im Privaten schon erzählt. Vielleicht möchtest du die teilen und sagen auch vielleicht, worum es geht jetzt in meiner kryptischen Anmod.
Ja, als kurzes Intro dazu, ich hatte, ich glaube, es war 2014, als ich bei einem Kreuzberger Label angefangen habe zu arbeiten, Masonic Music bei Tana Montana Beats.
Da hast du gearbeitet?
Ja, da haben wir auch V-Jahr gemacht.
Da kannten wir uns noch nicht.
Nee, da kannten wir uns noch nicht.
Krass, nee. Das wusste ich gar nicht.
Ah, okay. Ja, da habe ich gearbeitet, wow. Und war halt mit Mortis,
ja,
habe ich gearbeitet,
klar.
Und auch
schöne Grüße.
V. Auf jeden Fall, gell? Mortis, super.
Gibt's
Typ.
Gibt's das Label noch?
Gibt's nicht mehr. Nee, also okay. Nicht in der Konstellation, glaube ich.
Schade, war ein cooler Laden. Witzig, guck mal. Ja. Unsere Wege haben sich schon vorher gekreuzt.
Und als ich dann da war, habe ich auch mit gewissen Leuten wieder, man hatte Kontakt, man hat sich gesehen so. Und genau in dem Zeitpunkt, das hat jetzt aber eigentlich mit dem Label an sich nichts mehr zu tun, hatte ich auch Kontakt mit den Jungs, mit den ganzen Jungs von Hoodridge, also Greenie, UFO, Elle und wie sie alle heißen, Said auch, genau. Und war dann auch öfters bei denen im Studio, bin da abgehangen, auch durch meine beste Freundin Petey, die auch mit den Jungs Videos, die hat Videos von denen gedreht, genau. Mhm. Und genau, dann habe ich an einem, das war so zu der schönen Geschichte jetzt, eine meiner besten Freundinnen war Tag 1 Fan von UFO, also wirklich noch zu Hoodridge Zeiten. Und die hatte Geburtstag und Liebeskummer, also richtig heartbroken. Dann haben wir kurzerhand für sie eine Geburtstagsüberraschungsparty in unserer Wohnung in Kreuzberg organisiert und haben sie dann einfliegen lassen. Und weil sie halt so ein großer UFO-Fan wäre, habe ich dann damals mit UFO geredet und habe ihn gefragt, ob er nicht Bock hat, vorbeizukommen. Mhm. Und man chillt, man hängt ein bisschen ab. Und
auch geisteskrank, wenn du so der Überfan bist und plötzlich sitzt er da auf deiner Geburtstagsparty.
Ja, also wir waren uns da auch noch nicht so sicher, wie cool das wirklich
ich
ist.
Ich wäre umgefallen,
ich. Fand's ja super cool, alle anderen waren so ein bisschen, okay, und was machen wir dann da? Aber am Ende war es cool, weil da waren alle Jungs so, man kannte sich, so es war normal. Ne?
Wie fand's deine Freundin?
Sie war auf jeden Fall mega überrascht. Also, mhm, es war auch, wir mussten auch, bevor sie ins Flugzeug gestiegen ist, also um sie überhaupt ins Flugzeug zu kriegen, ihr sagen, was wir vorhatten, mhm, weil sonst wäre sie nicht ins Flugzeug gestiegen, so, ne? Beziehungsweise hätte nicht das Haus verlassen. Und sie fand es, glaube ich, schon ein bisschen unangenehm, so auf, ich bin jetzt der Fan. Aber wir haben das gut gehandelt, so. Und dann war halt so, dass wir an dem Abend eigentlich, ich habe versprochen, so quasi, hey, ich besorge dir einen Auftritt in der Schweiz, wir, mhm, machen irgendwas Cooles. Ich habe ja immer noch diese Partyreihe, die gerade ein bisschen schläft.
Schön auf Suff, irgendwas versprechen.
Genau, machen wir die wieder ready und, mhm, dann gucken wir einfach, dass wir was machen. Und ich glaube, eine Sache, die ich schon gut kann, ist Versprechen halten. Also kann mich gerne jemand beim Wort nehmen, an der Nase nehmen, wenn ich es nicht gemacht habe. Aber ich habe auf jeden Fall das dann umgesetzt und wir sind dann in Kontakt geblieben. Und dann haben wir tatsächlich dann auch, ich glaube, es war dann im März 2015, genau. Wow. waren wir eine Woche in der Schweiz und haben da so eine Tour gemacht durch alle relevanten Medien. Damals gab es auch noch Choice in the Hood. Das war auch ein ganz cooles Format. Da waren wir bei diversen Radiosendern, Magazinen, einfach so die paar Magazine, die es, mhm, gab, da waren wir, war echt eine coole Zeit. Und dann am Ende der Woche habe ich dann einen Auftritt in meine Partyreihe implementiert. Mhm. Und das war auf jeden Fall, also man erinnert sich gerne dran. Mhm. Und nach dieser Woche haben wir uns dann auch, beziehungsweise hat UFO mich gefragt, ob ich mit ihm zusammenarbeiten möchte, mhm, hatte ja wirklich viele Pläne so, und dann haben wir halt.
Die er ja auch umgesetzt hat.
Genau.
Also ich weiß nicht, was davon alles Plan war, aber er hat ja auf jeden Fall was umgesetzt.
Ja, auf jeden Fall. Also er ist ja dann seinen Weg gegangen. Also.
Wann war das musikalisch bei ihm? Also was war da gerade aktuell?
Das war in dem Jahr, also 2015, in dem Jahr, wo auch.
War da, ihr seid nicht alleine? Oder
ja,
du bist
genau.
Nicht allein? Irgendwie,
ja,
so hieß die EP, ja, ne?
Hm. Und dann noch in der Zeit, also wo auch gegen Ende des Jahres kam dann Berliner.
Ich bin ein Berliner.
Ich bin ein Berliner. Raus,
krass,
also genau.
Noch vor Ich bin ein Berliner.
Ja, genau, mhm, es war so in der Vorzeit.
Vorzeit, vor Ich bin ein Berliner.
Genau, das war auf jeden Fall eine interessante Zeit.
Wie lange habt ihr dann am Ende zusammengearbeitet?
Das war wirklich das Ganze, also das war in dem Jahr 2015.
Als dann noch das Tape rausgekommen ist auch?
Ja.
Das heißt, dann, oder nicht mehr?
Nee, das Ach so. Tape, welches meinst du jetzt?
Ich bin ein Berliner, meine ich.
Nee, danach haben wir dann, sind wir dann unterschiedliche okay. Wege gegangen, ja.
Ich find's nur so lustig, dass Gündel, der ja in der ersten Folge da war, Goldjunge, ja, ich glaube 2 Jahre oder so zusammen mit Jewels Tour-DJs von UFO waren und du hast halt mal so im Hintergrund managementseitig, bookingseitig mit ihm zusammengearbeitet, denke ich mir, es zieht sich so wie ein roter Faden. Ich persönlich habe UFO leider noch nie getroffen, bin noch nie über den Weg gelaufen, aber ich finde es witzig, dass Leute in meinem Umfeld schon mit ihm gearbeitet haben. So ist einfach witzig, wie sich dann die Wege kreuzen, finde
ja,
ich.
Ja, safe. Ich habe Gündel tatsächlich da kennengelernt, in dem Ach. Jahr 2015, wo die beiden auch angefangen haben, Sachen zu machen. Und ich weiß auch ganz genau, wie ich Gündel kennengelernt habe. So
dürfen wir die Geschichte hören?
Gar nicht speziell. Ich weiß einfach noch, der Moment im Studio da in der, war das Reichenberger Straße? Nee. Nee, irgendwo beim Moritzplatz, da hinten war ein Studio und da haben wir uns kennengelernt. Also das, ja. Aber
wo
ich fand
seine
ihn von Anfang
langen,
an
Dreads
ja,
hatte
ja, ja,
und den langen Bart.
Sehr sympathisch.
Hat er schon Goldzähne gehabt? Wahrscheinlich.
Ja, ja. Da war auch gerade, der kam auch da zu dem Zeitpunkt so mit eben.
Mit dem Business, ne?
Ja.
Um die Ecke, ja geil. Hast du noch mit anderen Künstlern zu der Zeit zusammengearbeitet oder war es dann nur exklusiv mit dem einen Künstler?
Nee, ich habe tatsächlich dieses Jahr auch, eben nachdem ich da bei Masonic Music war, habe ich mich entschieden, wirklich komplett selbstständigen Weg zu gehen. Und ich habe dann auch noch mit der anderen Künstlerin tatsächlich aus der Schweiz zusammengearbeitet, die aber auch in Berlin based war. Jen Dale, eine ganz, ganz tolle Soul-Sängerin. Und genau, also so jetzt explizit waren das eigentlich die zwei. Es sind immer wieder, man hat, du kennst es ja, ne? Die Wege kreuzen sich und es werden Kontakte geknüpft, aber jetzt wirklich etwas, wo ich sagen kann, das ist jetzt spruchreif oder jetzt erwähnenswert, gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ich habe auch tatsächlich mit Mel, aber mit Mel bin ich auch befreundet, also mit Mel Beats, habe ich auch in Zürich eine kleine Tour organisiert. Und auch dann in meine Partyreihe vom Kreis zum Kiez.
Cooler dann, Name übrigens.
Ich fand den Namen auch ganz cool immer. Dankeschön,
also
das freut mich,
dass
dir gefällt.
Also auch wenn ich nicht wusste, was Kreis bedeutet, aber ich finde es mega geil. Also geht gut von den Lippen.
Oder? Vielleicht gibt es ein...
Oh, können wir ein Revival machen, bitte?
Wer weiß.
Vielleicht ich will nochmal nach Zürich.
Ja.
Safe. Nur Hits, keine Übergänge. Das
geht
Ich stecke einfach das AUX-Kabel rein und dann kommen meine Hits.
Safe. Ja, nee, genau, mit ihr habe ich dann das organisiert, das war ja auch eben so, die Connection besteht und es war einfach cool, das zu machen dann, sowohl für mich natürlich, dass sie direkt dabei war und auch für sie und ja.
Hattest du das Gefühl, dass du irgendwelche besonderen Kernkompetenzen brauchtest, um in der Musikindustrie klarzukommen? Für Leute, die uns zuhören, die vielleicht auch Lust haben.
Ja.
Im Hintergrund irgendwie zu arbeiten. Also nicht jetzt auf der Bühne stehen wollen, sondern ich möchte irgendwas mit Musik machen.
Ja, ich denke, ein dickes Fell wäre von Vorteil. Auf jeden Fall schon ein Haifischbecken. Und ich glaube, da kann ja jede für sich selber entscheiden, ob sie eher dafür gewappnet ist. Ich persönlich glaube jetzt nicht, dass ich es wirklich noch bin, so. Weil die Erfahrung, die ich zum Teil gemacht habe, haben mir schon im Herzen wehgetan, so, ne? Und ich frage mich da auch immer, ich habe mich voll oft gefragt, um da vielleicht wieder ein bisschen aufzuholen. Ich konnte mich ja so lange mit dieser ganzen Branche identifizieren, weil ich auch selber sehr, sehr freien Geist habe und mich nicht so gerne in Schubladen stecken lasse. Was hast du hier nicht so gerne? Gar nicht. Und natürlich, da wo die Kunst ist, gehe ich davon aus, dass es so ist. Und in der Musikbranche, ja klar, ist so natürlich, aber ich habe schon echt wenig Leute gefunden, muss ich sagen, wo ich gesagt habe, hey, das Herz ist hier
am richtigen Fleck.
Genau. Und
wo
das
war
hat
das
mich
Herz
am Ende
denn?
Auch so ein bisschen gebrochen.
Wo war das Herz denn, wenn es nicht am richtigen Fleck war?
Gute Frage. So einfach, das ist einfach, oder die Leute haben einfach eine Technik entwickelt.
zu copen damit, wie die Leute sind. Ja, das hat Tamara auch erzählt.
Denke ich. Also das, vielleicht kommt auch wieder, nochmal wieder dieses Schweizerische in mir, dieses man ist eh ein bisschen zurückhaltender, geht nicht so all in. Ich meine, ich kenne mich ja, ne? Ich habe eine sehr sensible Ader. Nichtsdestotrotz gibt es Dinge, die haben dann damit meiner Meinung nach nichts mehr zu tun. So. Aber es ist natürlich ein Learning. Es war sehr, sehr viel Learning tatsächlich rückblickend gesehen.
Worüber ich auch unbedingt mit ganz vielen U's mit dir sprechen wollte, ist genau dieser Exit aus der Musikindustrie. Also alle wollen immer rein. Die ganze Welt will in die Musikindustrie und mit den Kreativen arbeiten und Party die ganze Zeit. Und ne, was Menschen irgendwie auch so ein bisschen so ein Vorurteil haben von dem Leben, so was ja in der Realität selten so aussieht. Klar, bei manchen auf jeden Fall. Wie kam das dazu, dass du nach so vielen Jahren, im halben Leben eigentlich in der Musikindustrie oder in der Kreativindustrie gesagt hast, so Schluss jetzt, ich bin raus?
Das war ja eher ein bisschen schleichender Prozess und der ist auch, glaube ich, noch nicht ganz abgeschlossen. Auch wieder da, als was definierst du dich? Wie siehst du dich? Was gibst du dir selber für eine Rolle? Und ich habe mich selber gefragt, bin ich wirklich bereit dafür zu sagen, nee, ich muss jetzt nicht mehr unbedingt bei einem Label arbeiten, beim Musikfernsehen irgendwas Cooles machen, sondern ich mache einfach das in erster Linie, was mir Seelenfrieden gibt. Hoffe natürlich, dass es da noch was anderes gibt. Und dieser Prozess hat tatsächlich einfach angefangen nach diversen Erlebnissen, die ich hatte, die einfach so mein Herz gebrochen haben, so um ganz ehrlich zu sagen, ich auch gemerkt habe, so ich kann damit irgendwie nicht umgehen. Und das hat mich schon ein bisschen, Hand aufs Herz, schon so ein bisschen rausgerissen, so und auch und viele Dinge in Frage gestellt, so. Hey, okay, also wie gut ist meine Menschenkenntnis wirklich? Worum geht's eigentlich? Kann es wirklich sein, dass ich selber halt in Frage stelle, wie ich mich auch verhalten habe? Weil es gehören ja dann trotzdem immer mehrere Parteien dazu. Es hat vielleicht ein bisschen um den heißen Brei geredet. Am Ende des Tages habe ich einfach gemerkt, mir tut das nicht gut. Und ich möchte einfach gerne ein bisschen mehr Good Vibes in meinem Leben. Aber ich bin immer noch davon überzeugt, weiß ich habe ja auch noch so einen ganz kleinen Funken. Es gibt ja so ein paar Artists, die ich übertrieben feiere. Und dann denke ich mir, hey, mit so jemandem zusammenzuarbeiten, wäre so doch richtig schön. Drake, lass es, keine Ahnung.
Du weißt, wir machen das Management von Drake.
Ich sehe uns auch. Also wir manifestieren das so.
Stormzy, ey.
Weißt du, ich meine?
Apropos Stormzy. Ich folge der Instagram-Page von seiner, glaube ich, letzten Tour, Heavy is the Head.
Ja.
Ich folge einfach der Tourseite bei Instagram, die auch geisteskrank groß ist natürlich, weil es ist Stormzy.
Ja.
Und ich gucke mir wirklich, wenn es mir mal richtig schlecht geht, ne, dann gucke ich mir zum einen Wahlvideos an, ja, richtig private. Die geben mir nämlich Seelenruhe. Und ich gucke mir wirklich diese Tour-Reels, Tour-Assets an, wie der da auf die Bühne kommt und es ist Energie und Flammenwerfer aus dem Boden und die Leute gehen einfach nuts so und ich bin so dicker. Genau das, zu 100%, das will ich kreieren. Gar nicht, ich will mir irgendwie im Hintergrund so mich brüsten, dass, oh, ich arbeite hier mit Stormzy und so, wen juckt das? Ich will so Momente für Menschen kreieren, dass sie klitschnass nach Hause gehen oder mit einem Lächeln, wenn sie ganz hinten gestanden haben und sagen, ey, dieser Abend, der hat mir so viel Energie gegeben, so selber, wie man es kennt, wenn man gerne auf Konzerte geht, dass man danach so richtig so, oh, geil, das war richtig cool. So, und deswegen, ich manifestiere das auch.
Sehr gut. Nee, das kann ich mir tatsächlich, also das ist ja nicht so, dass es dann never say never. Aber für erstmal, glaube ich, auch so gerade hier so in dieser Bubble, so auch in Berlin, ist, glaube ich, so ein bisschen, also irgendwann hatte man, glaube ich, dann so seine Zeit, ne? Also.
Hast du es ausgespielt, das Spiel?
Ja, irgendwie.
Alles gesehen, schon. Alles gemacht?
Nee, gar nicht alles gesehen. Eher so das, was ich gesehen habe, ja, das hat mich jetzt nicht mehr sonderlich inspiriert. Und ich würde mich total freuen, wenn ich so auf Leute treffe, die genau das Gleiche wollen. Und dann, wenn das wirklich sein soll, dann kommt das auch. Also ich hatte immer mal wieder Begegnungen, auch letztes Jahr sind Leute auf mich zugekommen und ich habe mir das dann so angeguckt und war einfach so, hey, ich find's voll schön, wenn man weiß, okay, man hat die gleiche Vision. Mhm. Und darum geht es ja dann, glaube ich, auch. Also darum ging es mir immer. Mhm. Und wenn das sich dann wieder ergibt, dann bin ich auf jeden Fall offen. Und jetzt, ja.
Hast du das Gefühl gehabt, dass du in deiner Zeit mit Musikern und Musikerinnen oder in der Industrie generell, dass du dich verstellen musstest? Oder hast du dich verstellt? Jetzt mal Hand aufs Herz.
Ich habe mich bestimmt verstellt, ja. Ich war bestimmt nicht immer hundertprozentig ich, weil ich glaube, hundertprozentig ich, das war auch wieder Teil des Prozesses, mhm. wo ich so das Gefühl habe, bin ich jetzt langsam. So auch sehr viel Akzeptanz mhm. gehört dazu. Voll der Diebe Talk. Aber bestimmt. Also, beziehungsweise damals hatte ich ja das Gefühl, das ist die Selina, die ich halt mhm. bin. So, ne?
Klar, wie wenn du es nicht anders kennst.
Ne? Genau. Klar. Aber safe, auch mit Dingen wie Nein zu sagen. Als ob, nie Nein gesagt. Ja, ja, ja. Mhm,
gerne.
Mitgemacht. Mhm. So und. Klar, und dann trotzdem dann zu erfahren, dass es irgendwie, ich glaube, wenn man 100% sich selber treu ist, dann wird es dich auch nicht so aus der Fassung bringen. Mhm. Wenn du dich aber verbiegst, merkst du ja, aha, okay, ich war mir selber nicht treu mhm. und das hat dann die andere Person offensichtlich irgendwie gemerkt.
Dann kommt auch schneller Störung von außen rein, ne, genau. wenn du nicht so komplett gerade bist. So. Mhm. Gab's denn mit Mailbeats, was ja eine Freundin von dir ist, also sehr enge, gab es da nie die Möglichkeit, dass man vielleicht zusammen, wie du gesagt hast, eine Vision entwickelt, weil sie ist ja immer noch aktiv und sie ist ja auch die erfolgreichste deutsche Produzentin, glaube ich. Will jetzt keinem anderen den Titel wegnehmen, wenn es wer anders ist, aber in meiner Welt ist sie es auf jeden Fall. Gab es da irgendwie eine Möglichkeit oder habt ihr vielleicht sogar schon zusammengearbeitet?
Tatsächlich war das, also es ist... Könnte bestimmt ein Thema sein.
Ab jetzt.
Wir haben tatsächlich auch schon über Dinge geredet,
Leute.
Aber ich würde sagen, wir sprechen später darüber. Ich kann sie nachher mal anrufen. Nein, Quatsch.
Ihr kriegt dann aber Beteiligung, ja?
Auf jeden Fall. Ich glaube einfach, dass es eben, wenn man mit jemandem befreundet ist, schwierig ist, irgendwas zu planen, also zumindest aus meiner Sicht. Mhm. Ich bin dann lieber so, hey, lass einfach zusammen chillen und wir inspirieren uns irgendwie gegenseitig und haben so die gleichen Interessen und unterhalten uns dann über diese Themen so. Mhm.
Ich fand es interessant, dass die Homies, die beiden Girls, oder Girls, Frauen, war gar nicht respektierlich gemeint, die haben mal gesagt, vor 2-3 Jahren in ihrem Podcast, dass es nichts Besseres gibt, als mit einer Freundin irgendwie was zusammen zu starten und oh mein Gott, so beste Leben. Und da habe ich für mich widersprochen. Ich war so, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, so von meiner persönlichen Warte aus. Ne? Und es deckt sich ja auch, was du gerade sagst, ne? Dass man einfach sagt, ey, pass auf, lass einfach Freunde sein. Und ich will auch ein freundschaftliches Verhältnis mit allen Leuten, mit denen ich irgendwie eng arbeite, auf jeden Fall. Aber so die beste Freundin, wie es bei denen ja ist, mhm. so oder war, weiß ich nicht, das finde ich schwierig. So, weil da ist so viel Reibungsfläche und man kennt sich so gut und man weiß genau, wo die Triggerpoints sind bei der anderen, so. Das fände ich persönlich echt, da wüsste ich nicht, ob ich mir das auch zutrauen würde. Unabhängig davon, dass meine beste Freundin in der Krankenpflege arbeitet. Gestern okay. eigentlich eher keine Begegnungspunkte.
Ja.
Aber das, würdest du mir ja zustimmen oder bist du da, dass du sagst, nee, komm, wenn es hundertprozentig passt, dann bin ich da auch dabei.
Nee, da stimme ich dir voll zu. Also ich war da mal auch anderer Meinung und hatte da, glaube ich, ein bisschen eine romantischere Vorstellung von. Ja,
die ist auch romantisch, die Vorstellung. Wie mit seinem Partner zusammenzuarbeiten, finde ich auch super romantisch.
Nee,
die Idee.
Nee, irgendwie muss nicht sein. Nee, ich finde auch, es kann natürlich sich ergeben, dass man befreundet wird, wenn man zusammenarbeitet.
Absolut.
Aber nee, muss nicht unbedingt so sein.
Mhm. Wie geht's dir denn jetzt so von der Persönlichkeitsentwicklung her, als du die Musikindustrie hinter dir gelassen hast? Hat das was mit dir gemacht?
Also ich habe ja quasi mich so bewusst entschieden, okay, ich suche mir jetzt auch erstmal wieder einen Job in ganz, da habe ich erstmal bei so einem Tech-Startup in der Versicherungsbranche, so ich wollte wirklich so kompletten Szene, Tapetenwechsel. Ist auch immer so funny oder ein bisschen deillusioniert, wie man eigentlich merkt, egal wo man hinkommt, irgendwo ist...
Immer ein Hip-Hopper.
Hip-Hop ist immer präsent. Oder ja, auch generell so Leute, man findet sich immer wieder.
Es ist aber halt auch eine Kultur, ne?
Ja,
so, wo man
natürlich
sagt, ey, ich persönlich finde das ja richtig geil. Dass man merkt, safe, okay, ja, wir sind von einem Schlag so. Ne?
Absolut, wenn, klar.
Man kann natürlich sich dann auch streiten, ja, über Rap. So,
ja, ja.
Und das ist ja dann dieser Tonfall, den man dann hat. Und so, was, wie kannst du das nicht feiern? So, nein, und so. Dass man da halt dann noch anfängt, wirklich zu diskutieren auf Spaß. Manchmal auch nicht Spaß, aber das finde ich super schön, dass es diese Begegnungen gibt im Alltag.
Absolut. Und zwar dann sind dann eher dann Leute, die einfach Musik begeistert, mhm, sind. Sind ja nicht Leute, die dann aktiv da, mhm, arbeiten. Zurück aber zu deiner Frage, die nochmal, wie genau war.
Was es mit dir so persönlichkeitstechnisch gemacht hat, als du raus bist aus der Industrie?
Ich habe, glaube tatsächlich dadurch, dass ich da halt so einen Breakdown hatte, der auch eine Weile gedauert hat, habe ich so zu verschiedenen Tools gefunden, oder eigentlich angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Mhm. Und mache das jetzt schon eigentlich seit ein paar Jahren und finde das Thema auch generell sehr spannend und habe da auch so ein bisschen eigentlich so eine Leidenschaft gefunden, mit Dingen mich zu beschäftigen, die mich wirklich sehr doll interessieren. Ich habe mich krass weiterentwickelt seit dieser Zeit. Also generell einfach auch mit der Frage so, wie möchte ich mich definieren? Wie, mhm, definiere ich meinen Selbstwert? Wie wichtig ist mir die Anerkennung? Ich glaube, Anerkennung ist auch so ein Faktor, sei es von Familie, sei es gesellschaftlich, sei es in der Szene. Ich finde, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber so Momente, man ist irgendwo und dann kommt jemand und fragt dich, das ist ja voll oft so, gerade so auf Partys oder Events fragt dich halt jemand, was du machst.
Mhm.
Und wenn du dann so sagst, so ja, ich arbeite bei, keine Ahnung, da und da im Office-Management, dann sind die Leute halt so, ja, so, ne? Und du siehst halt direkt eine andere Reaktion, wenn du jetzt sagst, ja, ich arbeite halt mit Künstlern, mhm, und mach so Management. Ist einfach direkt eine andere Reaktion. Mhm. Und da ist ja auch die Frage, wie wichtig ist mir das persönlich? Will ich jemanden beeindrucken damit? Mhm. Oder ist es einfach okay, dass ich einfach nur Selina bin, die einfach nichts macht?
Mhm.
So. Also ich mache ja nicht nichts, aber...
Ja, ja, voll.
Und da probiere ich mich gerade immer noch ein bisschen davon wirklich zu lösen. Ich glaube, das ist so echt so eine Lebensaufgabe, weil am Endeffekt bin ich einfach ein Macher und ich liebe es, Dinge zu machen und ich, mhm, kann nicht einfach nichts machen. Also es ist einfach so. Und es wäre auch gelogen, wenn ich es nicht cool finden würde mit... In einem coolen Projekt involviert zu sein, was
wie
mir wirklich
hier
was
im Podcast?
Gibt. Wie hier zum Beispiel, genau. Oder wenn Drake anrufen würde und unbedingt möchte, dass ich in seinem kreativen Team bin, würde ich auch nicht nein sagen.
Ist im Bereich des Möglichen, sag ich mal.
Wenn es dann wirklich zwischenmenschlich stimmt. Aber ich glaube, bei mir ist ganz, ganz wichtig.
Also wenn Drake anruft, müssen wir erst mal gucken, ob es zwischenmenschlich passt. Was, Selina,
ey, ich sag's dir.
Ich hab dich lieb.
Das ist einfach, steht ganz oben auf meiner Fahne, so das Zwischenmenschliche.
Voll.
Respekt und Wertschätzung, wenn das nicht da ist, dann
Preach.
Müssen wir leider getrennte Wege gehen.
Was wäre denn jetzt die Antwort, wenn man dich auf einer Party fragt, was du machst?
Ja, ich arbeite jetzt bei einer Sportswear, und ja, ich arbeite da jetzt im Marketing, also es ist anscheinend auch noch das legit. Nee, es ist, ja, ich mache jetzt ein bisschen was anderes,
mhm, aber trotzdem ja auch lifestyleig, hip und am
irgendwie
Zahn
schon,
der Zeit.
Irgendwie schon, ne? Gerade so Marketing und Events ist jetzt nicht so, dass ich komplett nichts, mhm, mehr Kreatives mache oder mit irgendwelchen Leuten, mhm, aus irgendwelchen Szenarien zu tun habe. Aber ein bisschen anderes, mhm, Szenario.
Ich finde es schön, dass es sich aber wie so ein roter Faden, was wir jetzt von dir erfahren haben, ja auch sich durchzieht, dass du immer Leute connectest, so, und das ist ja jetzt in deinem Marketingjob auch so, dass du, wenn du jetzt Veranstaltungen machst oder so, bringst du ja auch Künstler, Künstlerinnen oder Influencer oder wen auch immer, ne, mit der Marke zusammen, was dann ja ultimativ auch Käuferinnen überzeugen soll, sich einen Schuh zum Beispiel zu kaufen, damit sie dadurch eine bessere Lauferfahrung haben oder sowas, ne, also das finde ich, das zieht sich halt so durch, dass du immer darauf fokussiert bist, das Beste für alle irgendwie rauszuholen, weißt du? Und das finde ich halt wunderschön.
Ja, das war tatsächlich auch, das habe ich mir auch immer so auf die Fahne geschrieben. Es hat mir auch ultra viel Spaß gemacht, immer Leute zu connecten. Ich denke dann immer direkt so, hey, der wird doch mit dem zusammenpassen. Oder ich habe Leute aus Zürich mit Leuten aus Berlin connected. Mhm. Und das stimmt schon. Also es hat mir schon echt immer sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich auch eine Zeit lang wirklich gefragt, als ich selbstständig war, wie kann ich das wirklich monetarisieren? Mhm. Weil ich glaube, ich habe auch schon viele erfolgreiche, also im Sinne von, das hat dann gefruchtet, ne, die zusammengebracht. Die Frage ist dann da, wie kann man daraus auch wirklich vielleicht irgendwie ein Businessmodell machen? Ich meine, es gibt Leute, die leben davon.
Von so einer Vermittler-Fee, ne?
Genau, ja.
Das finde ich auch ganz interessant.
Aber tatsächlich bei mir nicht gefruchtet.
Da gucken dich in Deutschland aber auch immer alle an. Ich glaube, international, also gerade auch in Amerika oder so, ist es viel üblicher, dass es diese Vermittler-Fees gibt, weil ne, das Ding ist, es ist ja ein People's-Business, ne? Man kennt den und man ist mit wem gut und dann gibt jemand etwas auf eine Meinung und dann hört man sich etwas mal eher an, so als es landet jetzt irgendwie im Spam-Ordner oder so. Und ich finde es auch immer schwierig, wenn Leute so auf selbstverständlich, ich kann jetzt nur von mir sprechen, zu mir kommen und sagen, ey, du kennst doch den oder du bist doch da, kannst du mir da den Kontakt geben? Und es sind ja teilweise Kontakte, die über Jahre aufgebaut sind und ich weiß gar nicht, was diese Person jetzt überhaupt will. Und nachher stehe ich da jetzt irgendwie blöd, ja Julia, du hast aber gesagt, sprich doch mal mit dem oder so oder der oder die ist cool. Und ich tue mich da mittlerweile wirklich schwer, einfach meine Kontakte, die ich aufgebaut habe, die ich nicht festhalte. So, ne? Es gibt genug Sonne für alle auf diesem Planeten. Ich möchte, dass alle miteinander connected sind, gar kein Problem. Ja, ich halte die nicht unter Verschluss. Aber so auf Instagram-DM, ja, gib mir mal den Kontakt von dem, bitte. Bin ich so, also wenn du mich jetzt fragen würdest, dir gebe ich alles, Selina, weißt du, wir kennen uns aber auch schon seit 100 Jahren und sind sehr gut befreundet. So, aber so random Leute, da bin ich immer so, warum soll ich das tun? Was habe ich denn davon? Also wirklich, ich liebe es, Leute zu connecten auch, aber da geht es dann halt um eine Wirtschaftlichkeit. Ihr habt dann was davon und ich habe davon nichts, obwohl ich das möglich gemacht habe erst, ne? Und es ist ja genau das, was du gesagt hast. Schwierig, das zu monetarisieren, weil wenn ich jetzt sage, ich will dafür 300 Euro, von 300 Euro noch voll gut oder irgendeinen prozentualen Share oder sowas, ne, dann bin ich halt die Arrogante, so, weißt du?
Ich glaube, es gibt tatsächlich Leute auch in Berlin, die das können und die das auch machen. Da gehört aber, glaube ich, ein Skill dazu, wo ich jetzt sagen würde, den benutze ich nicht oder habe ich nicht. Ich glaube, das wurde in deinem vorletzten Podcast so ein bisschen thematisiert. So, es geht in die Richtung, irgendwann kommt jemand und der hat die Wertschätzung für was du gemacht hast und der wird dich dafür entlöhnen.
Absolut.
So, vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Reise, die man halt geht.
Ja,
who knows?
Bin ich bei dem. Wir haben vorhin so schönen Anekdoten geschwelgt von der Marianstraße. Das war ja eure Wohnung, ne? Wo du, glaube ich, mit einer Freundin zusammen gewohnt hast, ne?
Genau, mit Piti.
War da auch die UFO-Party?
Genau, ja, das war, ja, die Marianne 22 war so unser, also Piti, meine damals beste Freundin. Wir haben zusammen da mehrere Jahre gewohnt und das war ein bisschen so unsere Hip-Hop-WG. Wir haben da haben auch wirklich mehrere Musikvideodrehs stattgefunden, zum Beispiel auch dieses Balotelli von Bas Sultan Hengst wurde da gedreht.
Ach,
und
witzig.
Genau, und auch immer, also eigentlich war es so, dass die ganzen Leute, die aus der Schweiz zu Besuch waren, haben dann bei uns übernachtet, aber auch Leute aus, nicht nur aus Zürich, es war immer sehr viel los bei uns, ja.
Und wie bist du dann an die ganze Cheeses-Raclette Konecke rangekommen, weil das ist halt auch eine mega schöne Anekdote, die uns verbindet, warum ich darauf jetzt zu sprechen komme. Splash 2016 vielleicht?
Tatsächlich.
Ziemlich genau 2016.
Ja,
oh,
ja,
okay,
wow.
Krass, nicht vorbereitet. Dass ihr da mit Cheeses, was ein ja, Raclette-Catering-Stand.
Ja, Foodtruck. Ja.
Foodtruck, das war das Wort, danke. Dass da eigentlich die geilsten Splash-Partys waren an diesem Stand. Und darüber haben wir uns dann halt auch wirklich kennen und auch lieben gelernt, dass einfach auf dem Zeltdach, ich weiß nicht, wie das ging, auf einem Zeltdach aufzutreten, aber irgendwie ging's, dass dann die komplette Immer-Ready-Crew das Ding gestürmt hat. Und da war einfach, es war ein Eckstand damals. Also auch beste Lage, direkt vor der Hauptbühne, alle sind da vorbeigegangen. Und da war einfach eine Party, wie man sie, also wirklich, das kann man nicht beschreiben, wenn man nicht dabei war. Und da dachte ich, okay, krass, Selina ist so cool, Alter, es gibt hier noch eine Frau, die einfach abreißt und die einfach gerade ist, weißt du, und nicht so fake und nicht so Konkurrenz sieht direkt, ne, sondern einfach auf Augenhöhe sich begegnet. Das fand ich so schön. Aber wie kamst du zu diesen Cheeses-Leuten? Sind ja auch Schweizer, ne?
Genau, also ganz kurz, ich weiß nicht, ob das wirklich auf dem Dach war, weil ich probiere mir das gerade vorzustellen.
Ich weiß es nicht, aber in meiner Vorstellung war es auf dem Dach.
Es war, glaube ich, so ein bisschen...
Aber ich war auch ein bisschen
oder
unter
eine Erhöhung oder so, aber es hat auf jeden Fall unseren Stand fast abgerissen, ja. Also wortwörtlich. Emma Ready hat da so krass Welle gemacht, weil Simdal war ja auch bei uns am Stand. Wir hatten an dem Stand eine DJ-Booth und er hat da aufgelegt. Und dann war es tatsächlich so, dass ich dann immer die Künstler, die da aufgetreten sind, entweder aktiv zu uns an den Stand geholt habe oder auch durch Severin haben wir Künstler da quasi an unseren Stand geholt.
Wer ist Severin?
Severin ist der Gründer von Cheeses. Also dazu kurz, Severin und Martin kommen beide auch ursprünglich aus der Schweiz. Wir haben uns vor über 10 Jahren kennengelernt. Und irgendwann kam das Thema auf, dass sie halt Raclette in Berlin mit Foodtrucks bei Foodfestivals, Festivals etc., da sie auch sehr vernetzt in der Musikindustrie sind, machen wollten. Und da war ich von Tag 1 an im Boot, habe da auch Käse verkauft. Es war immer Musik, immer verbunden mit Spaß, Party, sage ich jetzt mal. Und ja, Splash war einfach legendär. Also ich glaube, ein paar Leute, die da auch dabei waren, gerade 2015, 16, das war schon echt legendär. Da waren, Steph hat auch mal bei unserem Stand gearbeitet.
Krass, das wusste ich gar
Steph.
Nicht.
Shoutout. Genau. Es war wirklich immer
wild. Ich habe auch mal aufgelegt.
Du hast mal aufgelegt bei unserem Stand und das war auch einfach eine Zeit.
Da liefen nur gute Hits.
Das war legendär. Also ich habe davon noch ein Video, ne?
Oh, stimmt. Da hatte ich noch mir die Haare blond gefärbt, so richtig, das richtig blond.
Kann sein.
Ey, da hatte ich auch einen Nervenzusammenbruch. Was macht man als Frau, sich die Haare färben?
Was macht man?
Oder einen Pony schneiden.
Ja. Und das habe ich tatsächlich auch immer, wenn ich jetzt gerade wieder dran denke, eigentlich nebenbei gemacht. Also ich hatte immer noch andere Sachen am Laufen und nebenbei war ich halt bei Cheeses involviert und war auch eine sehr, sehr coole Zeit.
Gibt es Sachen zum Abschluss, die du noch sagen möchtest oder was du den Leuten an die Hand geben möchtest, die den Podcast hören, voller Inbrunst jetzt Fans sind von dir?
Ich hoffe doch. Was würde ich den Leuten auf den Weg geben? Ganz ehrlich, schon ein bisschen cheesy, aber gerade letztes Jahr ist mir echt bewusst geworden, wenn es dann mal wirklich soweit ist und ich hatte so eine Situation, wo man einfach merkt, so Zeit ist halt wirklich jetzt. Irgendwie, ich habe das selber bei mir gemerkt. Ich denke immer, wir haben unendlich viel Zeit. Mhm. Irgendwie so, ne? Und plötzlich, ich sehe das jetzt auch bei mir, ist bestimmt auch eine Frage des Alters. Man reflektiert es dann so. Aber jetzt kann ich wirklich sagen, hey, ich probiere wirklich Dinge nicht mehr zu überdenken, nicht zu komplett hinterfragen, sondern einfach zu machen. Und auch, dass ich jetzt hier sitze, ich hätte das ja früher nie gemacht, so, über Dinge zu reden, so für mich selber auch hinzustehen, für mich selber einzustehen und das einfach zu machen. Und ich bin krass beeindruckt von Leuten, die das können, wünsche ich mir auch noch viel mehr für mich, einfach zu sagen, hey, ich mache mein Ding und das ist voll okay so. Mhm. Und ja, manche Leute mögen es nicht. Ja, dann lebe halt weiter. Ne? Und wie gesagt, natürlich ein bisschen dramatisch, aber auch gerade durch den Tod einer meiner besten Freundinnen, die mich ja auch nach Berlin gebracht hat. Mhm. Am Ende des Tages war es durch unsere Freundschaft, die war ein sehr springender Punkt, dass ich jetzt schlussendlich in Berlin bin, hat mir einfach nochmal gezeigt, so hey, mach einfach irgendwas draus. Mach irgendwas draus. Ist egal was, so am Ende des Tages, aber mach was draus. Wenn du jemanden magst, sag's ihm. Wenn du jemanden nicht so magst, probier vielleicht, guck halt für dich so, dass deine Energie irgendwie mit positiven Dingen und positiv bleibt, um es so zu sagen. So, ne? Und ich muss mir das täglich sagen, ich find's schwierig, ganz ehrlich, und man kann so viele Bücher hören, Podcasts, Affirmationen, ne, all diese Dinge. Am Ende des Tages ist es auch manchmal schwierig. Mhm. Aber ich glaube, gerade so ein Tag wie heute, ich finde es super schön mit so gleichgesinnten Leuten, die einfach das Herz am rechten Fleck haben, wo man sich aufgehoben fühlt. Das ist doch am Ende des Tages das Wichtigste.
Da preach. Kann ich preach, da kann ich wirklich nichts hinzufügen. Was ist deine Frage an meinen nächsten Gast?
Ja, meine Frage an den nächsten Gast geht tatsächlich so ein bisschen in die Richtung. Mich würde interessieren, was die Person antreibt. Was ist dein Motor quasi? Wofür lebst du? Also in einem größeren Sinn.
Mhm. Also so ein bisschen auch, warum steht man morgens auf?
Genau.
So ein bisschen. Ja. Also, wer ist zwar ganz groß. Ja. Wir hatten letztens auch mit Dost, dass er meinte, naja, erstmal stehe ich für meine Familie auf. Ja, ist mir schon klar,
ja.
Dass der Kleine irgendwie in den Kindergarten muss. Aber so größer gefragt. Okay, nehme ich gerne so mit. Vielen Dank, dass du da warst und deine Geschichten mit uns geteilt hast. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten, wenn du nichts mehr zu sagen hast. Du guckst so, als kommt noch was.
Nee, ich fand's auch sehr schön tatsächlich und krass, wie schnell die Zeit umgegangen ist, rumgegangen.
Ja, wir sind ziemlich genau bei dem, was wir uns vorgenommen haben. Möchten das ja hier auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Also vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und denkt dran, Hip-Hop lebt.